Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Oh, dieser See, mir kommen gerade so richtige Erinnerungen hoch. Hier oben saßen immer so ein paar Faschos, haben gesoffen. An manchen Tagen waren keine da. Das hat man ja immer gut von oben vom Berg gesehen. Mhm. Konnte man mal gucken, wer ist hier so am See, wer treibt sich hier rum.
Ich finde, man hat die auch manchmal einfach so von der Aura her erkannt, weil es so eine Gruppe Männer war, die irgendwie wie sehr grölig war und so eine Grundaggression ausgestrahlt hat, dann ist man einfach nicht hingegangen. Dann hat man die einfach vermieden, ja, extra breitschultrig, Ellenbogen nach außen.
Ja, also es waren so oft so junge Männer, die man angesehen hat, die wollen mal angenommen werden.
Ich bin in meiner alten Zweitheimat Cottbus, genauer gesagt am Madloer See. Man bekommt hier echt nicht viel mit von der Stadt. Viel Wald, Vogelgezwitscher und wenig Menschen. Ich bin nicht alleine unterwegs. Neben mir läuft Mai. Ich habe selber nur ein paar Jahre in Cottbus gelebt. Sie hingegen ist hier aufgewachsen. Eine waschechte Cottbusserin.
Wann bist du denn geboren?
Ich bin im März 89 geboren, in Cottbus.
Also bist du gebürtige DDR-Bürgerin?
Noch, ja. Also mein Impfausweis ist auch immer noch mit Hammer und Sichel.
Mai erzählt mir, dass sie das letzte Mal vor 1,5 Jahren in Cottbus war, für ein Familientreffen.
Nee, ich übernachte auch nicht unbedingt gerne hier oder so. Also ich versuche dann schon früh hin und dann abends auch wieder zurück. Ich hatte vorhin auch kurz so einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe gerade schon wieder meine Schultern hochgezogen. Das passiert so ganz automatisch.
Warum hast du es gemacht?
Ich weiß nicht genau. Also früher habe ich das ganz viel gemacht, um, glaube ich, weniger aufzufallen. Und vor allem habe ich auch immer den Blick auf den Boden gesenkt, damit man nicht gleich so die Form meiner Augen sieht.
Mais Mama kommt aus der DDR und ihr Papa kam als Vertragsarbeiter aus Vietnam. Das ist ähnlich wie bei mir. Meine Mama ist auch aus der DDR und mein Papa ehemaliger Vertragsarbeiter aus Angola.
Und ich glaube, das ist einfach so ein... Das ist noch so drin, dass wenn ich dann so angespannt bin und in so Gegenden bin, dass das automatisch passiert. Ich denke da gar nicht drüber nach.
Ich habe tatsächlich meine Kapuze aufgesetzt. Ich glaube, bei mir kann man relativ auch easy an den Haaren erkennen. Okay, der ist nicht von hier.
Ich bin in der brandenburgischen Kleinstadt Eberswalde aufgewachsen. Deshalb kenne ich auch all die bewussten und unterbewussten Schutzmechanismen. Was man sich halt so aneignet, um nicht aufzufallen oder potenziellen Gefahren aus dem Weg zu gehen.
Ich glaube, das war einfach so ein Dauerzustand, den ich dann irgendwann nicht mehr so ertragen wollte. Und es gibt die Freunde, die das total verstehen und das unterstützen. Und dann gibt es Freunde, mit denen sich aber tatsächlich mit meinem Wegzug aus Cottbus der Kontakt sehr reduziert hat.
Ja.
Die das vielleicht nicht wortwörtlich so ausgesprochen haben, aber wo ich schon das Gefühl bekomme von, da habe ich irgendwie was verraten. Ich kann es ein Stück weit verstehen, aber andererseits haben halt weiße Freunde, die sich hier irgendwie links positionieren, trotzdem noch mal ein anderes Leben als ich zum Beispiel.
Ja.
Die ganz offensichtlich nicht weiß ist.
Mai erzählt, sie konnte ihrem Umfeld damals noch nicht sagen, warum sie wirklich weggezogen ist. Sie hat stattdessen berufliche Gründe vorgeschoben.
Also ich weiß noch, ich habe dann in Berlin gewohnt und ich habe mir ein paar Wochen später ein Fahrrad auf dem Flohmarkt gekauft und bin damit übers Tempelhofer Feld gefahren. Und ich habe plötzlich total angefangen zu heulen, weil ich das Gefühl hatte, ich krieg Luft.
Ja.
Und es war so, ich war plötzlich so ganz erleichtert und musste dann anhalten und war nur am Weinen. Und da sackte das für mich so nach und da was für eine Anspannung ich eigentlich immer stand.
Für viele Menschen in Ostdeutschland hat sich das Leben nach den 90ern verändert. Im Verlauf der 2000er ist die tödliche Gewalt zurückgegangen, die Neonazi-Skins in Springerstiefeln und Bomberjacken sind langsam von den Straßen verschwunden und der Alltag schien friedlicher. War das aber wirklich alles vorbei? Ich will wissen, wie Menschen, die von der Gewalt der 90er betroffen waren, die Zeit danach erlebt haben. Die, die weiterhin in den Orten gewohnt haben, an denen nur wenige Jahre zuvor Menschen aus rassistischen Motiven bedroht, gejagt und zusammengeschlagen wurden. Wie waren ihre Nuller- und Zehnerjahre in Ostdeutschland? Dafür spreche ich in dieser Episode mit Mai, um herauszufinden, was sie in ihrer Kindheit alles in Cottbus erlebt hat.
Ich bin weiterhin in Zittau und spreche mit der Jugendarbeiterin Daniela. Sie erzählt mir von dem Moment, als sie bemerkt hat, dass ihr Sohn mit Rechtsextremen unterwegs ist. und wie das dazu geführt hat, dass die Zittau heute mit völlig anderen Augen sieht.
Das ist Springerstiefel, die 90er sind zurück. Episode 2, Kopf einziehen. 2008, das war das Jahr, in dem ich Eberswalde hinter mir gelassen habe und nach Cottbus gezogen bin. Da war ich 13. Ich wollte meinen Kindheitstraum wahrmachen und Profi-Handballer werden. Und dafür war das Sportinternat in Cottbus eine der Adressen im Osten. Es ging einzig und allein um eine Sache, sportlichen Erfolg. Meine Eltern haben mich dabei von Anfang an unterstützt. Sie dachten, hier bekomme ich eine vielversprechende Perspektive, komme nicht auf die schiefe Bahn und vor allem gerate ich nicht ins Visier von Neonazis. Das Letzte war ihnen besonders wichtig. Meine Mutter hat mir vor kurzem verraten, dass ihr nicht klar war, dass es in und um Cottbus eine ziemlich große rechtsextreme Szene gab. Wir migrantischen SportlerInnen wurden von MitschülerInnen und auch vom Betreuungspersonal regelmäßig vor bestimmten Stadtteilen gewarnt. Wir sollten uns da lieber nicht aufhalten.
Ich bin auch gespannt, wenn wir nach Sachsendorf fahren, zu den alten Plattenbauten, wo ich gewohnt habe, was das mit mir macht, weil da war ich, glaube ich, wirklich fast 20 Jahre nicht mehr.
Einer dieser Stadtteile, vor dem er mich gewarnt hat, war Sachsendorf. Genau dort ist Mai aufgewachsen. Als Tochter eines vietnamesischen Vertragsarbeiters.
Ich glaube, hier war ich noch nie.
Warum auch? Was soll man hier sonst? Also, was soll man hier machen?
Wir stehen in Sachsendorf auf einem Parkplatz mitten im Plattenbauviertel und laufen zum Wohnhaus, wo Mai mit ihren Eltern und ihrem großen Bruder einen Großteil ihrer Kindheit verbracht hat. Hier stehen noch diese richtig alten Blöcke, 5 Stockwerke mit diesen grauen Waschbetonplatten mit den vielen kleinen Steinchen drin.
Also jetzt ist jetzt auch hier so der Rasen frisch gemäht und ich kann mich schon noch so an so Sommertage erinnern, wo dann hier der Rasen frisch gemäht war und so roch. Und ich dann so barfuß hier rumgelaufen bin und mit Kreide so auf den Platten hier auf dem Boden. Also da ist schon auch so, sind ja nicht alles schlechte Erinnerungen.
Mais Papa ist 1977 nach Deutschland gekommen. Er hat eine Ausbildung zum Elektriker gemacht und er hat hier im Plattenbauviertel gewohnt. Quasi genau gegenüber von Mais Mama.
Ja, meine Mutter hat ja Ballett studiert. Mein Vater hat mir mal erzählt, dass er sie immer durchs Fenster hat üben sehen und das so faszinierend fand, wie sie Ballett getanzt hat. Und dann hat er immer mit dem Spiegel, hat er so mit die Sonne rüber reflektiert ins Zimmer.
Mai erzählt, dass ihr Vater einen ziemlich guten Start in Deutschland hatte.
Und er meinte, am Anfang waren auch alle sehr freundlich. Also da war viel auch mit da. Von deutschen Arbeitskolleginnen zum Essen eingeladen werden. Es gab Willkommensfeste und das alles kippte dann tatsächlich erst so in den 80ern, als dann die große Welle von VertragsarbeiterInnen kam. Mhm. Und da fing es dann auch an, dass sie so sehr separiert wurden, dass sie ihre eigenen Wohnungen bekommen haben. Dann fing es auf der Arbeit auch plötzlich an, dass die deutsche KollegInnen mussten gesiezt werden und die vietnamesischen ArbeiterInnen wurden geduzt.
Diese große Welle in den 80ern, wie Mai sie nennt, da war mein Papa auch Teil von. Er kam 1987 aus Angola in die DDR, weil ihm versprochen wurde, dass er dort studieren dürfe. Kam dann aber alles ganz anders. Eberswalde hatte damals noch nicht mal eine Hochschule. Stattdessen mussten er und seine angolanischen Kollegen im Schlachthof schuften. Mein Vater und andere VertragsarbeiterInnen aus Polen, Mosambik und auch Vietnam haben in Wohnheimen gewohnt. Die standen an einem ziemlich abgelegenen Fleck der Stadt. Zu den Partys im Wohnheim sind auch immer wieder DDR-BürgerInnen gekommen. Unter anderem ja auch meine Mom. Genau wie Mais Vater hat auch mein Papa trotzdem immer wieder zu spüren bekommen, dass er kein Teil der Gesellschaft sein sollte. Der Rassismus, der auch schon zu DDR-Zeiten deutlich zu spüren war, wurde mit dem Mauerfall noch viel krasser. Überall in Ostdeutschland sind Arbeitsplätze weggebrochen und die VertragsarbeiterInnen sollten gefälligst wieder gehen. Doch mein Papa hatte hier eine Familie. Meine Mutter und meine große Schwester. Also blieb er und musste selbst erleben, wie die Wut gegen Nichtweiße immer größer und tödlicher wurde. Die Explosion von Rassismus und Gewalt Anfang der 90er hat Mai auch schon als Kleinkind miterlebt.
Was mir noch als Erinnerung kommt, das ist eine von den frühesten Erinnerungen. Und zwar war ich 3. Und ich weiß noch, dass ich am Fenster stand und unten ist so ein Mob vorbeigelaufen. Und die hatten auch so Fackeln mit und die haben so gebrüllt. Und erst viel später, als ich viel größer war, konnte ich das einordnen, dass das ein Mob war, der zu der geflüchteten Unterkunft hier in der Lipetzker Straße gegangen ist. Die sind auch hier bei uns durch die Straße durch. Weil die ist hier gleich quasi, hier kommen die Garagen und dann auf der anderen Straßenseite war diese geflüchteten Unterkunft.
Hier ein bisschen Kontext zu dem, was Mai damals vom Fenster aus beobachtet hat. Es ist Ende August 1992, nur wenige Tage nach den rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen. 200 Neonazis greifen die Geflüchtetenunterkunft in Cottbus-Sachsendorf an. Sie sind bewaffnet mit Steinen und Messern und wollen die Unterkunft stürmen. In der leben damals knapp 1000 Menschen, Asylsuchende aus Südosteuropa, die vor dem Krieg in Jugoslawien geflohen sind, darunter viele Sinti und Roma. Die Polizei stellt sich schützend vor die Unterkunft. Gleichzeitig verhängt sie für die Geflüchteten eine Ausgangssperre. Die Angreifenden werfen Molotow-Cocktails, setzen Autos in Brand. Einige CottbusserInnen schließen sich dem Ganzen an. Die eintreffende Feuerwehr wird vom rassistischen Mob immer wieder massiv bedrängt und beim Löschen behindert. 3 Tage lang belagern die Neonazis die Unterkunft. Heißt, fast 1000 Menschen sind 3 Tage lang in der Unterkunft eingesperrt, während draußen ein Mob wütet. Anders als in Rostock greift die Polizei hier konsequenter durch und verhindert Schlimmeres. Aber fast alle Angreifenden kommen dennoch ungestraft davon. Bis auf einen Neonazi, der 4 Jahre später eine Bewährungsstrafe bekommt. Es gibt wenig Berichterstattung. Und darin werden die pogromartigen Ausschreitungen größtenteils verharmlost und als Krawalle bezeichnet. Der Ministerpräsident von Brandenburg stellt als Reaktion das Asylrecht in Frage. Über physische Verletzungen auf Seiten der Geflüchteten ist nichts dokumentiert. Psychisch hat das sicherlich viele Spuren hinterlassen.
Mai zeigt mir, wo die Unterkunft mal gewesen ist. Das ist keine 400 Meter von ihrer damaligen Wohnung entfernt. Wie an dem Ort, wo in Eberswalde die Unterkunft meines Vaters war, ist dort heute auch nur noch Rasen. Als hätte man ein Stückchen Geschichte abgerissen.
Mein Vater hatte immer so einen Riesenstock dabei, fast einen Ast eigentlich. Und das war für mich, da war für mich irgendwie Knecht Ruprecht oder so. Oder ja. Wir haben damit gekämpft, dann war so ein Räuber. Und erst als ich ihn dann im Erwachsenenalter danach gefragt habe, wie er das wahrgenommen hat, diese Brumme, da hat er mir dann erzählt, dass er deswegen diesen Stock immer dabei hatte. Weil er sich dachte, er muss immer was dabei haben, dass er uns verteidigen kann, wenn es nötig ist.
Ja.
Und plötzlich war dieses Bild, mein Papa als der große Räuber mit dem Stock, wurde dann einfach plötzlich so ein anderes.
Mai erzählt mir, dass ihre Mutter einen kleinen Hundeanhänger in ihrem Schulranzen befestigt hatte. Einen Anhänger, der richtig viel Lärm macht, wenn man ihn drückt. Damit sollte sie in Gefahrensituationen auf sich aufmerksam machen können. Sowas gibt's ja heute auch noch. Mai sagt aber, sie war das einzige Kind in ihrer Klasse, die so einen Anhänger hatte.
Ja, und was auch cool war, meine Mama, die war schon immer sehr, die hatte immer viel Angst um mich. Und dadurch durfte ich dann auch immer ganz viel nicht. Und mein Vater war aber schon so, trotz allem wollte er mir so Mut zu sprechen und mich zur Eigenständigkeit erziehen. Und hier dieses rosa Gebäude, das ist so ein Altenheim und da ein bisschen die Straße runter ist dann Bäcker. Und ich weiß noch, da war ich dann so 2., 3. Klasse, da hat mein Papa mich dann total ermutigt, dass ich auch mal allein zum Bäcker gehe. Mhm. Und dann hat er mich quasi auch immer beobachtet bis zur Ecke und mein großer Bruder hat mir dann später erzählt, dass er dann runtergelaufen ist zur Ecke, um mich von dort aus dann weiter zu beobachten. Mhm. Und das war für mich aber total toll, dass ich das alleine machen durfte, zum Bäcker gehen und zurück und dass mir das so zugetraut wurde. Das mochte ich auch ganz toll.
Wir sind jetzt in den Innenhof von Mais altem Block weitergelaufen. Der Hof ist umringt von Plattenbauten. Hier gibt es viel Grün, ein paar Bäume und sehr viele Wäschestangen.
Wenn wir jetzt hier stehen, kann ich mir richtig vorstellen, wie es halt noch zu DDR-Zeiten hier gewesen sein muss.
Und auch noch in den 90ern, als ich hier groß geworden bin. Also ich weiß es noch, dann war auch oft die Kellertür da unten auf und im Gang war dann jemand dabei, sein Fahrrad zu reparieren. Und hier hing Wäsche und wir Kinder saßen dann manchmal hier so. Dann blägte irgendjemand vom Balkon, wir sollen weg von der frischen Wäsche.
Mai ist damit aufgewachsen, dass sie irgendwie anders behandelt wurde, selbst beim Spielen mit anderen Kindern. Solche Momente haben sich bei ihr eingebrannt.
Und man kannte auch so ein paar Kinder im Block. Und das weiß ich noch, dass es dann später so anfing mit, ja, der ist jetzt nicht da, der hängt mit die Ausländer rum. Und es ist dann wirklich bei mir so, dass ich dann einmal sogar meinte, ich bin doch auch Ausländer. Und dann hieß es, ja, du bist anders.
Das hat also so ähnlich, immer so, wenn... Also Freunde von mir, die, keine Ahnung, so, also Schulfreunde, die so Lanzer oder so gehört haben, so, warum hast du eigentlich die Nazi-Band? Ich bin doch auch Ausländer. So, willst du auch, dass ich weg bin? Also, nee, du bist cool. Und das
so man denkt, ach cool, ich bin cool, ja, ich gehöre dazu.
Ja, Mann.
Ja.
Exakt dieses seltsame Gefühl, was Maida beschreibt, hatte ich auch als Kind. Dieses kurze Gefühl von Freude, das ich empfunden habe, wenn ich als Außenseiter aus der komplett falschen Ecke Akzeptanz erfahren habe. So nach dem Motto, krass, die mögen mich, obwohl ich schwarz bin. Als Kind habe ich das in dem Augenblick ja gar nicht reflektiert und mich nur darüber gefreut, zur Abwechslung mal nicht beleidigt zu werden. Ich habe damals auch noch nicht erkannt, was das unbewusst mit mir gemacht hat. Ich habe angefangen, meine eigene Identität zu verleugnen und das Verhalten der anderen zu verharmlosen. Die können ja gar nicht richtig rechtsextrem sein. Die mögen mich ja. Die zeigen nicht die Codes, vor denen mich meine Eltern gewarnt haben. Die haben auch keine Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln, keine Hakenkreuz-Tattoos und keinen kahl geschorenen Kopf. Die finden einfach nur diese Musik toll. Das alles ging zu der Zeit nicht in meinen Kopf rein. Vermutlich ist das für ein Kind auch ziemlich verwirrend.
Wann wurde es für dich das erste Mal erkennbar, dass es überhaupt sowas wie Nazis gibt?
Ich glaube, das war in der Grundschule. Also ich hatte, das war auch dritte Klasse, da hatte ich einen Mitschüler. Der kam dann mit einem Hitlergruß in ein Klassenzimmer und sagen, ich bin ein Nazi, Hitler ist mein Vater. Mhm. Und ich glaube, da fing das an, dass ich das bewusst wahrgenommen habe. Aber es war vorher schon, dass ich rassistische Sachen gehört habe. Aber ich konnte das gar nicht so in so rechts, links einordnen. Das hat gar nicht stattgefunden.
Und wann wurde für dich denn so erkennbar, dass es Linke und Rechte gibt?
In der Grundschule.
Okay, also
mit dem einen Schüler halt, der dann so seinen Hitlergruß in der Klasse machte und dem anderen, der dann die Ärzte hörte und sich mit dem regelmäßig geprügelt hat.
Wir stehen jetzt genau vor der Haustür, wo Mai als Kind immer ein- und ausgegangen ist.
Sollen wir mal an die Klingel gucken, wer jetzt in deiner alten Wohnung wohnt?
Ich glaube, es sieht aus, als wäre es leer. Mal hier war unsere Klingel. Ist kein Name dran. Und hier ganz unten, ich weiß den Namen leider nicht mehr, da war ich wahrscheinlich zu klein, aber da hat ein Punk gewohnt. Der hat auch so immer so ein Iro oder so Stacheln gegelt. Und der war wirklich so ein bisschen, dass der auf uns, also auf meinen großen Bruder, mich so ein bisschen Acht gegeben hat. Mhm. Und da so, also ich, mir ist das auch schon ein, zwei Mal passiert, dass ich dann, ich kam immer von da, wenn ich von der Schule kam. Und es ist mir dann schon mal passiert, dass mich dann so halbstark nach Hause gejagt haben. Und dann stand der oft am Fenster und kam dann raus mit einem Baseballschläger. Und ich bin dann hinter ihm rein. Er ist dann nicht auf die Halbstarken losgegangen, aber einfach so seine Präsenz hat dann gereicht. Und dann war ich safe.
Was haben deine Eltern so über den gesagt? Weil ich kann mich noch daran erinnern, mein Vater hat immer gesagt, halt dich an die Punks, die sind cool, die beschützen uns.
Aber ich weiß noch, dass wir mit dem immer sehr freundlich umgegangen sind.
Ja.
Und dass mein Papa, wenn er dann Frühlingsrollen gemacht hat, ihm auch manchmal dann sowas vorbeigebracht hat oder so. Das ist immer was sehr Freundschaftliches war mit dem. Mhm.
Was mir beim Zuhören klar wird, Mais Eltern wussten, wie gefährlich es war. Und natürlich wollten sie ihre Tochter um jeden Preis beschützen. Sei es mit einem Stock oder einem Hundeanhänger. Einen Vorfall hat Mai ihren Eltern aber verheimlicht. Die Geschichte hat sie mir vorhin am Madloer See erzählt.
Da waren wir mal mit der Schulklasse baden. Weiß ich nicht, da war ich so 10, glaube ich. Und wir haben immer gespielt, dass wir ganz oben auf der Düne anfangen und dann von ganz oben ins Wasser rennen. Und an dem Strand war aber auch so eine Gruppe halbstarker junger Männer. Und dann gab es einmal den Moment, wo wir alle gerannt sind. Und dann haben die mir ihr Frisbee in die Fresse geworfen. Und ich war aber so eingeschüchtert und gleichzeitig so von, ich darf keine Schwäche zeigen, dass ich einfach weitergerannt bin ins Wasser. Und dann ganz lange im Wasser geblieben bin und mich nicht getraut habe, wieder rauszukommen. Und dann so da mein Nasenbluten so weggewaschen habe, weil ich auch nicht wollte, dass es jemand sieht. Das ist so meine Kernerinnerung an den Madloer Badesee. Ich weiß noch, ein Kumpel, der kam dann und meinte, oh, du hast ja Nasenbluten, bist du okay? Und dann habe ich das aber so abgetan und das war es dann gewesen. Und ich weiß noch, dass ich so lange auch im Wasser saß, weil die dann da oben auf der Düne saßen und sich den Arsch abgelacht haben.
Gab es einen Grund, warum du es nicht den Eltern erzählt hast?
Weiß weiß nicht, ich glaube, es war mir auch so unangenehm. Es war mir dann auch so unangenehm, dass ich quasi selber auch nichts gesagt habe, dass ich nicht reagiert habe, dass ich einfach weitergerannt bin und selber so getan habe, als wäre nichts. Und wenn ich jetzt das dann meinen Eltern erzählt hätte, dann hätte ich ja aus dem, es war ja nichts, was gemacht.
Wünschst du dir jetzt rückblickend noch manchmal, dass du das deinen Eltern lieber erzählt hättest oder dass es irgendwie vielleicht mehr Thema gewesen wäre bei euch in der Familie?
Ja, ich wünsche mir, ich wäre in der Lage gewesen, darüber zu sprechen. Ich glaube, ich war es auch nicht, weil es eben kein Thema war. Also, weiß ich, mein Papa als vietnamesischer Vertragsarbeiter, der war eher nach dem Motto, nicht auffallen, Kopf einziehen, Schultern hoch, Kopf einziehen und bloß keinen Stress machen.
Ja.
Es war auch, mir wurde auch immer gesagt, wenn es so um Mobbing in der Schule ging oder so, war es immer so, ja, ignoriere die einfach, dann verlieren die auch den Spaß dran. Das war der Umgang damit.
So ist meist Papa also mit Rassismus umgegangen. Nicht groß drauf eingehen, nicht auffallen, einfach weitermachen. Aber Mai muss so ein Erlebnis wie am See ja gezeigt haben, dass unauffällig zu bleiben nicht reicht. Sie ist trotzdem zum Ziel geworden.
Und meine Mutter als weiße Person, also es gab so offensichtliche Rassismen, da hat sie vielleicht noch drauf reagiert, aber so Alltagsrassismen, da war sie auch überhaupt nicht wach genug, um das wirklich mitzubekommen, weil sie ja selber mit so Alltagsrassismen, glaube ich, aufgewachsen ist.
Ja.
Und das gar nicht so groß in Frage gestellt hat. Also es war nicht so, dass Gespräche stattgefunden hätten, die mir Mut gemacht hätten oder sogar irgendwie mich hätten wissen lassen, dass ich ein Recht darauf habe, dass man mich anders behandelt.
Ja. Ich finde es so krass, weil irgendwie, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Man kann so immer von schlimmen Geschichten und Ereignissen erzählen, die einem widerfahren sind. Alles mit so Bezug auf Rechtsextreme oder halbstarke Faschos. Eigentlich mag ich das immer nicht, davon zu erzählen, weil das so ein, oh,
es bedient armer, so das Klischee.
Armer, so sowas, ja. Hochholst, so, ja. So Mitleid. Opfernarrativ. Weil Opfernarrativ bringt einem ja natürlich auch nicht weiter.
Ja.
Das heißt, ich finde es richtig.
Will ich auch nicht sein.
Ja. Ja, weil du ja auch so. Du musst ja trotzdem damit dealen, auch wenn du halt dieses Mitleid bekommst. So, das macht es ja gar nicht besser. Ja. So. Und ich finde, das werden auch irgendwie so falsche Gefühle erzeugt. So Mitleid, Trauer, Mitgefühl. Aber eigentlich müsste das bei viel mehr Leuten halt Wut erzeugen. Und das finde ich, das ist so, dass es Nazis gibt, geschenkt. Dass es Leute gibt, die das ignorieren, das macht mich halt viel wütender. Und deshalb bin ich so, mittlerweile, auch wenn ich so über Korpus, über das Weide rede, denke ich mir dann so, nee, also ich nehme die Leute nicht länger in Schutz, weil wer hat uns denn in Schutz genommen?
Sorry, aber in dem Moment musste das einfach raus. Weil weder Mai noch ich oder andere können irgendwas dafür, dass es rassistische Gewalt gibt. Wir sind aber diejenigen, die davon betroffen sind. Wir sind es, die Wege finden müssen, um einigermaßen zurechtzukommen. Wir müssen auch immer wieder von unseren Erlebnissen erzählen, damit Nicht-Betroffene verstehen, wie unsere Realität aussieht. Es ist jedoch verdammt anstrengend, ständig in Erinnerungen herumzuwühlen, die man jahrelang versucht hat zu verdrängen.
Wir müssen jetzt noch, wir können auch hinten am Radweg langlaufen, müssen aber dann nochmal über eine große Straße und dann geht das so da in das Parkgelände rein.
Ja, ja, sag du.
Naja, was ruhig ist.
Mhm.
Ich bin in Zittau mit der Jugendarbeiterin Daniela unterwegs. Nach unserem ersten Gespräch haben wir beschlossen, uns nochmal in Ruhe zu treffen. Mich hat das sehr beschäftigt, was sie mir über ihren Sohn erzählt hat. Wir laufen eine große Runde durch einen Park.
Ja, wegen der Stelle, wo du meintest, ja, dass dein Sohn sich da so entwickelt hätte.
Ja.
Ich war ein bisschen, wusste gar nicht, okay, hast du jetzt irgendwie Bock darüber zu reden? Oder also es hat dir ja offensichtlich auch geschmerzt. Aber ja, du denkst schon, ja, okay, das ist was, worüber du mal gerne reden möchtest.
Ja, auf alle Fälle, weil es ja rückblickend mir jetzt eigentlich so langsam immer mehr, wenn ich über solche Sachen spreche, die Augen öffnet, wie es eigentlich gekommen ist. Ne? Also ich habe es ja nicht von Anfang an gesehen. Das war ja für mich eigentlich auch ein ganz schöner Schock.
Danielas Sohn ist mittlerweile volljährig. Er lebt auch in Zittau in einer eigenen Wohnung. Ich hake nochmal nach. Was war das für ein Moment, als sie bemerkt hat, dass ihr Sohn sich rechtsextrem positioniert?
Und dein Sohn war zu diesem Zeitpunkt 17?
23, ja.
Und hat bei dir gewohnt noch oder schon woanders?
Nein, wir haben uns da, vorher habe ich mich getrennt und da ist er mit zu seinem Vater gezogen.
Ja.
Also war vorher schon immer eine sehr hochstrittige Zeit, wo ich ja denke, dass das schon viel eher bei ihm angefangen hat. So die Suche nach sich selbst und ja, dann ist er halt, weil er mit mir nicht mehr zurechtgekommen ist, ist er halt mit zu seinem Vater gezogen.
Daniela erzählt mir von einer Demo in Zittau letztes Jahr im Februar. Wie so oft hätte es mal wieder eine rechte Demo und eine Gegendemo gegeben.
Ich weiß, dass wir auf der anderen Seite ja, bunte Fahnen hatten und auch immer Parolen gerufen haben wie wir sind mehr, und von der Gegenseite hat man wenig gehört.
Am Rand der Demo sei ihr dann irgendwann eine Gruppe aufgefallen.
Die Gruppe da, die war komplett schwarz gekleidet, auch mit Gesichtsschutz, also war vermummt teilweise.
Erkannt hätte sie da noch niemanden. Sie fügt hinzu, dass ihr die Gruppe auch, Zitat, emotional fremd war. Nach diesem Abend gehen dann Fotos der Gruppe rum. Ein Verein, der sich in Zittau für mehr Zivilcourage einsetzt und die Gegendemo mitorganisiert hat, kann sie zuordnen. Sie sollen zu einer rechtsextremen Gruppierung gehören, die im Ort bekannt sei und schon in der Vergangenheit Demos gestört habe. Als Daniela die Fotos sieht, erkennt sie dann plötzlich doch jemanden. Ihren Sohn.
In schwarz gekleidet, mit Handschuhen kann ich nicht sagen, aber mit Mundschutz, also passiv bewaffnet.
Mit Mundschutz meint Daniela so einen Zahnschutz aus Gummi, den man zum Beispiel im Boxsport benutzt. Also wenn ich jemanden sehen würde, der auf der Straße oder eben am Rand einer Demo so ein Ding drin hat, würde ich davon ausgehen, dass er zu gewaltbereit ist. Oder zumindest den Eindruck vermitteln will.
Ja, es war ja an dem Abend offensichtlich, also wer da mit Mundschutz anrückt. Es war ganz klar das Gefühl, ich glaube, die waren 8, maximal 11. Und es war ganz klar das Gefühl, wären wir weniger gewesen, hätte es garantiert Ärger gegeben, also sprich eine Schlägerei.
Ja. Wie hast du dich da gefühlt danach, als du, ja, als du das so erfahren hast?
Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, ich habe es gar nicht verstanden, weil ich meine Kinder, meinen Sohn eigentlich total anders erzogen habe, mit anderen Normen und Werten. Und für mich ging es absolut nicht, oder geht es heute noch nicht in den Kopf, wie man aus dem Nichts heraus Menschen Gewalt antun kann. Also das ist so eine wahnsinnig große Grenze, die man da überschreitet. Und das, ja, das verstehe ich einfach nicht.
Daniela zeigt mir die Fotos. Sie hat sie extra nochmal ausgedruckt. Nochmal, weil sie die ersten kurz vor Weihnachten verbrannt hat, um symbolisch die Dämonen zu verbrennen, damit ihr Sohn wieder auf den richtigen Weg findet. Auf den Bildern sich eine Gruppe von jungen Männern, die nebeneinander vor einem schicken Altbau stehen. Schwer zu sagen, wie alt sie sind, vielleicht so 16 bis 25 Jahre. Fast alle sind schwarz gekleidet, schwarze Hosen, schwarze Windbreaker. In einigen Fällen sehe ich das North Face-Logo auf den Jacken. Einer hat eine Adidas-Mütze, sonst tragen sie Kapuzen und ein paar sind auch vermummt, also haben das Gesicht versteckt hinter schwarzen Tüchern. Die meisten Turnschuhe sind von New Balance. Im Zuge der Berichterstattung über die vielen Anti-Rechtsextremismus-Demos Anfang 2024 gab es immer wieder Bilder von Gruppen, die in ostdeutschen Städten die Demos vom Rand beobachtet und gestört haben. Junge Menschen, die ähnlich gekleidet waren wie die auf den Fotos mit Danielas Sohn. Aber ganz ehrlich, wenn ich nicht wüsste, dass die Truppe auf dem Foto Rechtsextreme sein sollen. Also wenn ich die im Prenzlauer Berg oder so sehen würde, mit dem Outfit und den Marken, würde ich einfach denken, ja, normale, coole Jugendliche, die ins Fußballstadion gehen und irgendwie Graffiti machen und noch ein Kiffen und Rap hören.
Ja, ist tatsächlich nicht bei uns so üblich, dass die so rumlaufen. Also ich glaube, das hebt sich schon so ein bisschen ab zu der Alltagskleidung von anderen Jugendlichen.
Daniela trifft eine Entscheidung. Sie nimmt ihren Mut zusammen und wendet sich an die OrganisatorInnen der Demo und an den Verein für Zivilcourage. Sie sagt, der da ist mein Sohn.
Wie war das so, das erste Mal mit jemandem so darüber zu reden?
Naja, sehr emotional natürlich für mich und schockierend, weil sich da ja dann erstmal alles so geöffnet, diese Blase für mich geöffnet hat, die ich ja bis dato überhaupt nicht gesehen habe. Und weil ich ja dann erstmal so dieses Ausmaß gesehen habe, dass es Gruppierungen gibt, war mir klar. Mhm. Na, aber dass das zum Beispiel so junge Menschen sind, war mir nicht klar. dass die Menschen unmittelbar aus dem Umfeld von meinem Sohn kamen, ist mir auch später erst klar geworden. Es hat sich dann auch so ein bisschen gefügt, alles nach und nach. Ne?
Ich merke im Gespräch, dass die Sache mit ihrem Sohn Danielas Sicht auf Zittau verändert hat. Fast ihr ganzes Leben wohnt sie schon dort und hat wenig von Rechtsextremen und ihren Strukturen mitbekommen. Aber jetzt ist das anders. Sie erzählt mir, wie sie angefangen hat zu recherchieren, auch dazu, was in den 90ern hier los gewesen sei.
Erzählungen, und ich habe mich ja jetzt im Nachhinein sehr viel damit beschäftigt und viel recherchiert und gelesen. Es gab ja eindeutig hier die Linken und die Rechten und die hatten ihre Häuser hier. Ja, und die haben sich wirklich gegenseitig durch die Straßen gejagt und sind auch Menschen hier umgekommen. Ne? Also das ist schon krass. Und wenn ich jetzt so mit Leuten drüber spreche, ne, wie die dann losgerannt sind und die anderen informiert haben, und da wurde ja auch keine Rücksicht genommen. Also das Gewaltpotenzial, das war ja enorm hoch.
Sie sagt es zwar nicht so deutlich, aber es wirkt, als würde Daniela bereuen, dass sie sich nicht schon früher intensiv mit diesem Teil der Geschichte ihrer Stadt beschäftigt hat. Mit der rechtsextremen Szene und Linien, die sich bis in die Gegenwart ziehen lassen. Denn die Neonazis aus den 90ern leben immer noch in Zittau.
Ich sag jetzt mal, die aus den 90ern, die jetzt Anfang 50 sind, die kennen ja auch noch alle aus der Zeit, ne? Und was aus denen geworden ist. Und dann unterhält man sich mal und sieht sich mal und dann geht's ja hier, das ist der und der, ja, dann alles klar.
Ja, was ist aus denen geworden?
Meistens sind es ja Männer gewesen oder sind es Männer und meistens sind es jetzt Familienväter. Viele haben Strafen gehabt, die sie abgesessen haben. Da haben sich einige dem ganz abgekehrt, weggekehrt und einige sind halt dabei geblieben.
Die Neonazis von damals sind nicht nur in Zittau geblieben und haben irgendwann ihre Springerstiefel weggepackt. Einige sind immer noch voll in der Szene aktiv. Was ich besonders irritierend finde, offenbar machen sie das nicht heimlich. Ihre Strukturen seien total sichtbar.
Na, also der nationale Jugendblock wird ja nach wie vor bespielt, auch von Älteren, die ja quasi jetzt die Jüngeren da auffangen und supporten.
Der nationale Jugendblock, Abkürzung NJB, der fällt in Gesprächen mit verschiedenen Menschen aus Zittau immer wieder. Anscheinend ist er ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die rechtsextreme Szene der Stadt. Der Nationale Jugendblock wurde 1992 in Zittau als eingetragener Verein gegründet. Ziel dieses Vereins war es, rechtsextreme Jugendliche zusammenzubringen. Absurderweise hat das die Stadt anfangs sogar unterstützt. Für eine geringe Miete von 80 D-Mark hat die Stadtverwaltung dem Verein ein leerstehendes Gebäude überlassen, um daraus ein eigenes Jugendhaus zu machen. Dem Spiegel hat der damalige Oberbürgermeister von Zittau später mal gesagt, dass man so wenigstens wüsste, wo sich die Rechtsextremen der Stadt aufhalten. Die Stadt hat auch Sozialarbeitende geschickt, die sich um die NJB-Jugendlichen kümmern sollten. Dahinter steckte das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit. Damit wurde versucht, rechtsextreme Jugendliche von der Straße zu holen und so die Gewalt zu stoppen. Wie anderswo in Ostdeutschland hat das leider auch in Zittau überhaupt nicht funktioniert. Der Verein und das Haus wurden zum festen Stützpunkt der Neonazi-Szene von Ostsachsen. Rechtsextreme Skins haben in Zittau damals die Buchstaben NJB auf ihren Bomberjacken getragen. Im Haus gab es Rechtsrockkonzerte, es wurden Aufmärsche organisiert, Partys gefeiert. Schon damals hat der Verfassungsschutz gewarnt, dass dort Jugendliche an den organisierten Rechtsextremismus rangeführt werden. Nachdem die Polizei 2002 bei einer Razzia einen Schießstand unterm Dach entdeckt hatte, musste der NJB schließlich aus dem Gebäude raus. Das war aber nicht das Ende. Es wurde ein neues, privates Gebäude mitten in der Stadt gefunden. Dort ist der NJB heute immer noch.
Ich kann euch noch das NJB zeigen, da brauchen wir nur mal um die Ecke gehen.
Ich habe das Gebäude gesehen. Ein schöner Altbau, mitten im Stadtkern, mit unsanierter, bröckliger Fassade. Die meisten Fenster sind mit Platten vernagelt. Als Laie würde ich an dem Gebäude vorbeigehen und es für unbewohnt halten. In einem Podcast erzählt ein langjähriges NJB-Mitglied, dass das Haus innen saniert sein soll. Da soll es einen Fitnessraum geben, einen Raum für Kampfsporttraining, einen Veranstaltungsraum für Geburtstagsfeiern, für Konzerte und Filmvorführungen. Es soll sogar eine Jugendbibliothek geben und im Garten eine Feuerstelle zum Grillen. Also alles da, um den Jugendlichen der Stadt ein breites Freizeitangebot von rechts zu machen. Bei ihrer Arbeit mit Jugendlichen bemerkt Daniela, dass sich in den letzten Jahren etwas verändert hat.
Es formt sich gerade immer mehr wieder in dieses linke und rechte Lager, auch anhand der regelmäßigen Demos, wo jetzt auch immer mehr Jüngere dabei sind, auf beiden Seiten. Und wir waren jetzt wieder draußen unterwegs und haben ja, wie gesagt, mal umgehorcht zu Thema Wahlen. Und da waren eigentlich alle Jugendlichen der Meinung, dass sie die AfD wählen. Ne?
Alle?
Die wir angesprochen haben, ja. Genau, und der Hauptgrund war erstmal, ja, wegen den Ausländern.
Und es meint aber nicht die Ausländer vor Ort, sondern generell in Deutschland, oder wie?
Ja, das war dann wieder dieses große Überthema, die vergewaltigen unsere Frauen, die schlagen unsere Frauen.
Die, wir. Diese Erzählung ist nicht neu. Auch in den 90ern wurden von rechts auf diese Weise rassistische Vorurteile befeuert. Und auch nach der Kölner Silvesternacht von 2015 zum Beispiel stand es auf den Wahlkampfplakaten von NPD und AfD. Slogans wie »Finger weg, ich bin kein Freiwild« oder »Mehr Sicherheit für unsere Frauen und Töchter«. Und heute, 2024, scheint diese Erzählung bei Jugendlichen immer noch stark zu wirken. Was mir hier nochmal ganz klar wird, die rechtsextremen Strukturen aus den 90ern, wie zum Beispiel der NJB, waren in einem Ort wie Zittau nie wirklich weg. Die Neonazis von damals radikalisieren die Jugend von heute. Es bilden sich neue Gruppen, neue Strukturen. Und mittendrin ist Danielas Sohn. Warum aber gerade in den letzten Jahren? Was hat die Jugendlichen so durchgeschüttelt? Was ist passiert, dass sich so viele von ihnen für die rechtsextreme Szene geöffnet haben? In der nächsten Episode erfahre ich von Daniela, wie ihr Sohn Anschluss in der rechtsextremen Szene in Zittau gefunden hat und was das mit Corona zu tun hatte.
Ich bin immer noch in Cottbus. Mai erzählt mir, wie sie die Stadt als Jugendliche in den Nullerjahren erlebt hat, wie sie sich immer wieder mit Rechtsextremen arrangieren musste und warum sie schließlich weggezogen ist. Und dann habe ich noch einen Trip nach Chemnitz vor mir. Dort treffe ich Ahmed. Der ist 2015 dorthin gezogen. Er erzählt mir, wie er wenige Jahre später bei einer rechtsextremen Demo durch die Stadt gejagt wurde.
Wir hören uns.
Und ich glaube, die Corona-Zeit, wir waren alle so mit uns selber beschäftigt. Wir Erwachsenen, wir waren selber total überfordert. Er hat dann halt auch Jugendclubs aufgesucht, die definitiv recht zu verorten sind. Und ich dachte schon so, jetzt ist vorbei. Und dann stand er da zwischen denen. Und wir haben uns so ganz kurz angeguckt. Und es war aber so klar, keiner kann wissen, dass wir uns kennen.
Das war Springerstiefel, die 90er sind zurück. Episode 2, Kopf einziehen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, erzählt es gerne weiter und abonniert den Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. So verpasst ihr keine weiteren Folgen. Die nächste Episode erscheint nächsten Dienstag. Die vierte und fünfte erscheinen jeweils eine Woche später. Wer darauf nicht warten und lieber gleich schon alle 5 Episoden am Stück hören will, kann das aber auch schon tun. Und zwar in der ARD Audiothek. Dort ist der ganze Podcast jetzt schon verfügbar.
Springerstiefel, die 90er sind zurück, ist eine Produktion von ACB Stories, MDR und RBB Fritz. Host bin ich, Hendrik Bolz. Co-Host und Reporter, Don Pablo Mulemba. Producer, Jan-Philipp Wilhelm und Julius Wussmann. Redaktion und Story Development, Viola Funk, Don Pablo Mulemba, Jan-Philipp Wilhelm und Julius Wussmann. Schnitt, Musik und Sounddesign, Marc Übel und Dennis Hürter. Redaktions- und Produktionssupport, Raja Khadur, Theresa Krampfel, Carlos Steurer, Lisa Tuttlis, Merle Fenske und Isabel Wob. Sensitivity Reading, Naomi Bechert. Artwork, Jonathan Gehlen, Daniel Wojtyszek und Mois Jumba. Executive Producer, Viola Funk. Redaktion MDR, Chiara Battaglia und Olivia Gattermann. Distribution MDR, Richard Gleitzmann und Hanna Lohoff. Herstellungsleitung MDR, Ralf Lübben.
Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Bei Deep Doku gibt's alle 2 Wochen eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Zum Beispiel die von Sandra. Sandras Vater war mosambikanischer Vertragsarbeiter in der DDR, verlässt das Land aber schon kurz nach ihrer Geburt. Wahrscheinlich unfreiwillig. Sandra bleibt bei ihrer Mutter in Potsdam und erlebt da die Baseballschlägerjahre in ihrer ganzen Härte. Sie sehnt sich nach ihrem Vater und damit beginnt für sie eine jahrelange Spurensuche zwischen den Kontinenten. Wie die ausgeht, hört ihr bei Deep Doku. findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Die Folge von Sandra verlinken wir euch auch nochmal extra in den Shownotes.